Liebe Geschwister, liebe jungen Freunde, das ist heute Abend für mich kein normaler Vortrag, weil ich seit längerer Zeit eine Last empfinde, die ich heute Abend loswerden möchte, und die kommt irgendwie sehr persönlich von mir. Jetzt will ich hier nicht irgendwie tränendrüserisch werden, aber ich kenne so viele von euch da oben. Und ich frage mich manchmal, wenn man hier vorne steht und einen Vortrag hält, was will ich denn eigentlich von euch? Was ist mein Ziel? Was soll die Stunde passieren? Und da würde ich gerne das so formulieren, dass, also der Alex hat gewusst, worüber ich spreche, deswegen hat er das Lied vorgeschlagen noch, das war also diesmal doppelte Leitung. Ich möchte gerne etwas über Gott sagen. Und ich möchte gerne, dass wir wissen, an welchen Gott wir glauben. Was das eigentlich für ein Gott ist. Weil ich glaube, wenn wir besser verstehen würden, wer Gott ist und wie Gott ist, dass unser Leben als Christen einfacher würde, transparenter würde, überzeugender würde. Ich bin überzeugt, dass alles, was wir tun, damit zusammenhängt, was wir für ein Gottesbild haben. An welchen Gott glaubst du eigentlich? Was ist Gott für dich? Simon, du hast dich hinter der Säule getarnt, ich sehe dich trotzdem. Das ist doch eine ganz entscheidende Frage. Wenn dich einer in der Schule fragt, du glaubst an Gott, schön. Was ist das denn für ein Gott, an den du glaubst? Kannst du ihn mir irgendwie beschreiben? Hast du etwas mit diesem Gott erlebt? Was hast du für ein Gottesbild? Und dazu wollen wir zu Anfang einen Abschnitt lesen aus Apostelgeschichte 22, wo Paulus so eine, damals noch Saulus, eine Frage stellt. Und diese Frage möchte ich gerne aufgreifen und anhand von 6 Personen in der Bibel beleuchten, die eine Gottesoffenbarung hatten, die etwas mit Gott erlebt haben. Und ich wünsche mir, dass wir von ihnen lernen. Ich lese zuerst den Text aus Apostelgeschichte 22. Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung an euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, beobachteten sie desto mehr Stille. Das kann ich jetzt leider nicht hebräisch, aber ich hoffe, ihr seid trotzdem still. Und er spricht, ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes war ich, wie ihr heute alle seid, ein Eiferer für Gott, der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tod, indem ich sowohl Männer als Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt, von denen ich auch Briefe an die Brüder empfing und nach Damaskus reiste, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, auf dass sie gestraft würden. Es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, stehe auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Paulus oder Saulus hat eine Begegnung mit Gott, die krempelt dein Leben vollständig um, und als er zu Boden geworfen wird, stellt er Gott eine Frage. Und es gibt keinen hier im Raum, der Gott nicht diese Frage stellen muss. Ob weiblich, männlich, alt, jung. Saulus fragt, wer bist du, Herr? Er wollte wissen, mit wem er es zu tun hat. Wer bist du? Und das war eine ernst gemeinte Frage, weil die Situation kam ja für ihn überraschend. Er sitzt da auf seinem Reittier, plötzlich ein Riesenblitz, er fällt zu Boden Und er hat den Eindruck, da redet jemand mit ihm. Aber er weiß nicht, wer es ist. Und dann fragt er, wer bist du, Herr? Und ich wünsche mir so sehr, dass keiner von euch nach Hause geht und sagt, das ist mir egal. Der Gott, an den ich glaube, der ist mir egal. Es ist mir auch nicht so wichtig, wie der ist. Und es ist mir auch nicht wichtig, was der von mir will. Sondern es kann doch nicht anders sein, wenn wir gläubig geworden sind und wenn wir Christen geworden sind, dass wir wissen wollen, an welchen Gott wir glauben. Könntest du ihn jetzt einfach beschreiben? Hast du eine Idee? Was ist prägend? Was ist das, was dich fasziniert an Gott? Was hast du entdeckt von Gott? Wie würdest du Gott beschreiben? Ich möchte einen weiteren Vers lesen, aus Johannes 16. Da steht in Vers 13 und in Vers 14 von dem Heiligen Geist. Also wenn jemand Christ wird, passiert Folgendes mit ihm. Er bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Und diese göttliche Person wohnt in ihm und die hat eine Funktion. Und das muss man einfach wissen. Was macht jetzt der Heilige Geist? Und da sagt Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen oder groß machen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Das heißt, wenn der Heilige Geist in der Versammlung wirkt oder auch in deinem Leben, da wird er dafür sorgen, nicht, dass es dir zuerst gut geht, sondern, dass Gott groß gemacht wird, dass er verherrlicht wird. Das heißt, Gott ist ja das bestimmende Element in deinem Leben, oder? Also wird's vielleicht mal Marvin, ja. Aber du siehst schon ziemlich optimistisch aus. Ich habe Hoffnung. Wir reden so viel über Gott, wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott nachfolgen, aber wer ist Gott? Und ich möchte gerne anhand von 6 Biografien jetzt zeigen, was diese Menschen mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, dass alles, was die 6 Leute erlebt haben, dass wir das auch erleben dürfen. Und dass das unsere Sicht auf Gott ändert. Und dass das zu Resultaten führt. Denn der Saulus stellt ja 2 Fragen. Was war die zweite Frage? Milena. Oh, das ist ganz schlimm heute. Die erste Frage ist, wer bist du, Herr? Und die zweite Frage ist, was soll ich tun, Herr? Wahrscheinlich kommen wir zu der zweiten Frage heute nicht mehr, aber das ist natürlich die logische Konsequenz. Wenn ich begriffen habe, wer Gott ist, dann hat er ja eine Aufgabe für mich. Und das war Saulus total klar. Der sagt eine halbe Minute später, wenn ich weiß, wer du bist, dann ist mir auch klar, dass ich mich für dich in Bewegung setzen muss. Darf. Was soll ich tun, Herr? Ich möchte gerne mit Hiob beginnen und mit euch einige Verse lesen aus dem Buch Hiob. Und wir werden sehen bei diesen 6 Personen, dass sie alle eine Begegnung, eine Offenbarung von Gott hatten. Und ich fange deshalb mit Hiob an, weil Hiob vielleicht die Offenbarung hatte, die die erste von uns ist. Nämlich, dort geht es um die Schöpfung. Gott offenbart sich ja als Schöpfer. Vielleicht für die jungen Leute, wenn euch einer fragt, was sind Gottes Beweise, die wir heute in der Hand haben, dann könnt ihr zumindest 2 Dinge antworten. Ein Gottesbeweis ist die Schöpfung. Der zweite Gottesbeweis ist, Solveig, jetzt, die Bibel, natürlich. Das sind 2 Gegenstände, die wir haben, die wir vorzeigen können, die wir jedem sagen können. Die Schöpfung, schau dir die Sterne an, schau dir den Frühling an, wie aus einem alten, knochigen Baum wieder Blätter rauskommen und wir haben die Bibel. Und Hiob hat ja so seine Geschichten erlebt. Hiob ist für mich ein Held, denn er hat 2 Versuchungen bekommen in Kapitel 1 und 2 und er besteht diese beiden Prüfungen. Hiob wird ja oft so runtergemacht, ja. Aber da, worum es eigentlich geht, da kriegt er eine 1+. Der Teufel sagt, mach dieses Experiment mit Hiob, er wird sich lossagen. Was macht Hiob? Er sagt sich nicht los. Dann kommen seine Freunde, kommt eine lange Zwischengeschichte und dann redet Gott zu ihm. Und Gott, das haben wir heute schon mal erwähnt, macht jetzt etwas, dass er Fragen stellt. Also wie kann er jetzt seinen Knecht Hiob das rechte Bild von sich geben, dass der Hiob zur Erkenntnis kommt, Gott ist wirklich größer als ich. Wie schafft Gott das? Er stellt nur Fragen und es geht nur um die Schöpfung. Und ich finde, das ist so die erste Sache, die wir lernen dürfen, dass wir fasziniert sind von Gott als dem Schöpfer. Und ich möchte mal einige Verse vorlesen aus Hiob 38 und darauf eingehen, ganz kurz. Hiob 38, Vers 4. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Zweite Frage. Vers 12. Hast du, seitdem du lebst, einen Morgen geboten? Dritte Frage. Vers 24. Welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Und letzte Frage, Vers 28. Hat der Regen einen Vater oder wer zeugt die Tropfen des Taus? Also wir hatten diese Woche, habe ich schon erwähnt, einen Neurologen und einen Genetiker zu Besuch. Und die haben uns so ein bisschen erzählt, was so der neueste Stand der Forschung ist. Da ging es um Vorsorge für Demenzkranke. Das ist ja jetzt so mein akutes Stadium. Die meisten kriegen zwischen 50 und 60 Demenz. Ja, ich finde es nicht lustig. Und dann hat er etwas über das Gehirn erzählt, wie das funktioniert, wie man lernen kann, wo Dinge abgespeichert werden und wie das Gehirn alles verarbeitet. Er sagt, wir wissen vielleicht 3%. Und wenn ich diesem Mann eine halbe Stunde zuhöre und dann wieder abschalte und sage, sag mal, wie kann es denn eigentlich sein, dass es ungläubige Neurologen gibt? Wie kann es sein, dass jemand am Gehirn forscht und immer mehr entdeckt und dann zu der Schlussfolgerung kommt, das ist wirklich durch Hörentwicklung entstanden. Das ist doch ein Unding. Es war für mich so faszinierend, dass ich abends nochmal so von Herzen gedankt habe, Gott, was bist du groß, was bist du genial. Und hier sagt er vier Fragen, die ich einfach mal rausgegriffen habe. Die erste Frage ist, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gründete? Und das lässt uns ja schon mal permanent klein werden, weil ich war natürlich noch nicht geboren. Und das macht uns ja auch den Unterschied zu Gott. Wir sind, wenn man den Zeitstrahl nimmt von 6000 Jahren, sind wir so ein kleines Stück. Und es gibt ein paar Generationen vor uns und dann komme ich, das ist so viel, und dann kommt vielleicht noch eine ganze Generation hinter mir. Ich bin so ein kleines Glied in der Kette. Und ich denke oft so groß von mir und mache mich groß und blähe mich auf. Und dann kommt Gott mit einer einfachen Frage und sagt, Klaus, ich wollte mal eben von dir wissen, wo du eigentlich warst, als ich die Erde gründete. Ja, Ruhe. Das ist sowieso ein eigenartiges Zwiegespräch. Der eine schweigt immer und das ist Hiob. Das zweite ist, hast du einen Morgen geboten? Wir freuen uns jeden Morgen über den Sonnenaufgang. Und es ist ja wie selbstverständlich. Und in jedem Kalender steht, wann die Sonne aufgeht. Aber hast du die Macht, die Sonne aufgehen zu lassen? Hast du geboten, dass mal einen Morgen die Sonne aufgeht? Das kannst du vergessen. Das verstehen wir noch ganz gut. Dann kommt Gott zu zwei Fragen, die ich regelrecht genial finde und wo ich die jungen Leute mal hoffentlich so ein bisschen kitzeln kann. Dann sagt Gott im Vers 24, was ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Wenn wir bedenken, dass das Buch Hiob das älteste Buch der Bibel ist, es ist vielleicht jetzt 4000 Jahre alt, und Gott formuliert in diesem Buch eine Frage, die uns bis heute so ärgert, dass wir sie nicht beantworten können. Wir wissen nicht, auf welchem Weg das Licht sich verteilt, oder? Gibt es was Neues, Deborah? Keine Ahnung, hast Physik abgewählt, ja. Also wenn du Physik nicht abgewählt hättest, dann hättest du zumindest gelernt, dass es eine Teilchen- und eine Wellentheorie gibt. Wir stehen vor dem Phänomen Licht und der Wissenschaftler sagt, also wir können es an sich nicht erklären, sondern wir brauchen zwei Theorien, um es zu beschreiben. Aber wenn du mich so ganz platt fragst, Gott, auf welchem Weg das Licht sich verteilt, kann ich dir nach 4000 Jahren noch keine Antwort geben. Dann lesen wir weiter. Vers 28, hat der Regen einen Vater oder wer zeugt die Tropfen des Taues? Also wir arbeiten ja mit drei Christen zusammen in einem Büro und es kommt schon mal vor, dass wir ganz kurzfristig nichts zu tun haben, dann denken wir nach. Und plötzlich stellte einer von uns die Fragen: Klaus, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wie Regentropfen entstehen? Hatte ich nicht. Und dann haben wir da philosophiert im Büro, wie entstehen eigentlich Regentropfen? Und natürlich, statt zu knien, haben wir gegoogelt. Und bei Googlen findet man keine gute Antwort, also ist besser, man kniet. Dann kriegt man eine gute Antwort. Und da habe ich jetzt Folgendes gefunden in einer Auslegung von Benedikt Peters über das Buch Hiob, über die Regentropfen. Meteorologen können mit schwankender Sicherheit vorhersagen, wann und wo es regnen wird. Doch wie Regentropfen überhaupt entstehen, ist immer noch rätselhaft. Das wird zitiert 2001 in einem englischen Physical Review Focus vom 22.03.2001. Ich will das nicht alles vorlesen. Ich fand es nur interessant, dass wir auf so eine einfache Antwort, ja, ich meine, wir stehen sowieso alle zwei Tage im Regen, ja. Wir werden immer irgendwie nass, ja. Und keiner hat sich Gedanken gemacht, wo kommen denn eigentlich die Regentropfen her? Und wie entstehen sie denn eigentlich? Eine Theorie, die man lange bevorzugt hatte, war die, dass in der Wolke sich Staubkörnchen befinden und dass um das Staubkörnchen sich dann Wasser anlagert. Aber das geht nicht auf. Also das funktioniert nicht. Jetzt hat man gedacht, also wenn dann die Staubkörnchen mit diesem bisschen Wasser an den Rand der Wolke kommen, dann kriegen die eine Turbulenz und laden sich noch so ein bisschen mit Wasser auf und dann entstehen Regentropfen und dann regnen die ab. Ich habe immer gedacht, das ist längst klar. Es ist nicht klar. Und dann lese ich die Bibel und komme so hier auf 38, Vers 28, da sagt Gott so, das sind ja oft leicht ironische Untertöne, ja, hat der Regen eigentlich einen Vater? Ich denke mal, Gott, Volltreffer, Volltreffer, wir wissen es immer noch nicht. Und da kommt eine Frage nach der anderen und ein Ding nach dem anderen. Und dann denke ich immer, es ist doch so genial. Und an den Gott darf ich glauben, der diese ganzen peinlichen Fragen stellt. Du 10-mal gescheiter Klaus, weißt du nicht, wie das Licht sich verteilt? Und wenn du nass wirst und deinen Regenschirm aufspannst, du weißt gar nicht, wie die Regentropfen fällt. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Obwohl ich mir so eine Mühe gebe, das zu verstehen. Ich weiß es nicht. Jetzt will ich hier nicht irgendwie lächerlich wirken. Ich möchte damit deutlich machen, der Hiob hat eine Gottesoffenbarung. Und Gott offenbart sich als Schöpfer. Und ich meine, wenn wir nur diese Offenbarung hätten, was hätten wir für einen Eindruck von einem großen Gott, dem wir dienen dürfen, den wir anbeten dürfen, dafür, dass er Schöpfer ist, dass er in einer genialen Weise uns geschaffen hat. Der Genetiker, der uns besucht hat, der sagt, also in dem Moment, wo eine Samenzelle mit einer Eizelle verschmilzt, entsteht ein Mensch. Und wir sagen ja eigentlich mit allen Informationen. Dann findet zum ersten Mal eine Zellteilung statt. Dann haben wir zwei Zellen. Und eigentlich können sich nur gleichartige Zellen reproduzieren. Aber nachdem die Zellteilung ein paar Mal stattgefunden hat, kriegt ja dann dieses seltsame Gebilde, was da entstanden ist, plötzlich den Befehl, bilde eine Leberzelle. Ja, sag mir doch bitte mal, woher der die Information kriegt. Oder bilde eine Hirnzelle, die ganz anders aussieht. Wo kommt das denn eigentlich her? Es ist so faszinierend. Und ich bin so dankbar, dass das dem Hiob geholfen hat. Denn als Gott fertig war mit seiner ganzen Fragerei, da sagt Hiob, ich gebe auf. Und er öffnet auch seine Fäuste. Er kämpft nicht mehr gegen Gott. Er sagt, es war einfach dumm. Und nur die Schöpfungsargumente haben ihn davon überzeugt, wie groß Gott ist. Und vielleicht ist das so ein erster Punkt, den die Jüngeren so am besten nachvollziehen können, dass Gott einfach unglaublich groß ist, unglaublich weise ist, vorausschauend, allmächtig. Er überschaut Dinge, die wir nicht im Geringsten überschauen. Was mache ich denn, wenn ich das verstehe? Ich bete ihn an. Er ist für mich der Schöpfergott, der seine Allmacht zeigt, der mich auch herausfordert. Der sagt, Klaus, bitte lies doch mal die Fragen alle durch. Auf einige kannst du vielleicht eine Antwort geben, auf die Masse kannst du keine Antwort geben. Und wenn du das verstanden hast, dann gehst du nach Hause und sagst dir heute Abend im Bett, Gott, wenn du wirklich so groß bist, muss ich dir doch irgendwie eine Antwort geben. Was soll ich jetzt tun? Es kann doch nicht sein, dass so eine Demonstration, eine Deklaration der Größe Gottes spurlos an dir vorübergeht und dir das vollständig egal ist. Wir kommen zur zweiten Person. Das ist Abraham. Wo beginnt die Geschichte Abrahams? In Apostelgeschichte 7. Vers 2. Apostelgeschichte 7, Vers 2. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist ein Geheimnis. Wir staunen alle über Abraham. Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Woher besitzt er seine Entschiedenheit und seinen Glauben und seine Energie, aus einem Land auszuziehen, ohne zu wissen, wohin er kommt? Die Frage stellt sich ja das ganze Alte Testament durch. Und ich bin sehr froh, dass das Neue Testament mal den Schleier lüftet. Und dann sagt Gott, er hat, als er zu Hause war, die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat etwas von Gott gesehen. Und das hat ihn so fasziniert, dass er die Kraft hatte, aus Ur an Chaldea auszuziehen. Gott teilt uns hier auch nicht mit, was das war. Das brauchen wir eigentlich auch nicht wissen. Aber es reicht die Information, dass der Gott der Herrlichkeit dem Abraham erschien. Und das ist ja immer die Frage nach der Motivation. Was bringt mich dazu, irgendwas zu machen? Und ich denke manchmal, ich möchte Leute motivieren. Ich möchte sie in Bewegung setzen. Ich möchte euch von irgendwas überzeugen. Und dann komme ich an meine Grenzen, weil ich es nicht schaffe. Und heute Abend habe ich mir gedacht, wenn ich schaffen könnte, dass ihr überzeugt seid von der Größe Gottes, dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich will. Denn dann könnt ihr gar nicht mehr anders, als dass ihr sagt, was soll ich jetzt machen? Stehe Gewehr bei Fuß, Max, alles klar. Ich habe Gottes Herrlichkeit gesehen. Ist doch ganz klar, dass ich jetzt frage, was soll ich tun? Und dann erleben wir in 1. Mose 12, dass Abraham wirklich auszieht. Und Abraham erlebt dann sehr viele Begegnungen mit Gott, von denen ich noch eine erwähnen möchte. Und das ist die in 1. Mose 17. Abraham hat ein Leben, was so aus Wellenbewegungen besteht. Es ging schon mal hoch, es ging schon mal runter. Das ist genau wie bei uns. Wir haben Zeiten des Glaubens und wir haben Zeiten, die kannst du vergessen. Und hier war so eine Zeit, 13 Jahre lang war Abraham, wird nichts mitgeteilt über ihn. In 1. Mose 16, Vers 16 heißt es, er war 86 Jahre alt und dann geht es weiter mit 99. Und da sagt Gott, ich bin Gott der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das ist eine Information, die darfst du heute Abend mitnehmen, dass der Gott, an den du glaubst, allmächtig ist. Und ich weiß nicht, wer das heute war. Gerd, oder? Wer hat über die Wende gesprochen, dass das so unglaublich war für ihn? Warst du das? Nee? Ach, Detlef, aber du hast inzwischen überwunden alles. Ja. Wenn man so etwas erlebt, dass ein Staat, der scheinbar sehr fest im Sattel sitzt, dass der über Nacht weg ist, dann sagt man sich, das kann eigentlich nicht sein. Und wenn man erlebt als Student, dass man an einem Plakat vorbeifährt, die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist, und am nächsten Tag haben da Studenten ein kleines Plakat drunter geklebt mit dem Konterfei von Karl Marx und drunter stand, tja Jungs, es war halt so eine Idee von mir. Dafür wären sie 14 Tage vorher ins gelbe Elend gegangen. Dass es einfach weg ist. Da wurde mir klar, und ich war sehr dankbar dafür, dass ich als Mensch erleben durfte, dass Gott Regierungen absetzt. Und wenn Gott sagt, es ist jetzt genug, dann dürfen sie über Nacht gehen. Und das Schöne war, dass kein Blut geflossen ist. Das war faszinierend. Aber nicht nur darin besteht die Allmacht Gottes, sondern die Allmacht Gottes ist ja die, dass sie mit seiner Weisheit gekoppelt ist. Und das finde ich gerade das Schöne bei Gott. Und dazu möchte ich euch einen zweiten Vers lesen. Immer wenn ihr an die Allmacht denkt, dann denkt bitte auch an seine Hände. Und von seinen Händen heißt es in dem Psalmen, in einem Vers, nämlich im Psalm 78, Vers 72, er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie. Allmacht ohne Geschicklichkeit ist brutal. Aber Allmacht plus Geschicklichkeit, das ist Gott. Dass er seine Allmacht gebraucht, um in seiner Weisheit diese Allmacht in geschickten Händen auszuüben. Ja? Wir wissen nicht so richtig, was Herr Putin machen wird in Zukunft. Er hat sehr viel Macht. Aber befindet sie sich wirklich in geschickten Händen und in weisen Händen? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Gott allmächtig ist. Dass er überhaupt keine Begrenzungen hat, keine Sachen, die ihn einschränken, aber er wird nie seine Allmacht missbrauchen, um etwas zu zerstören, sondern er kombiniert seine Allmacht mit seiner Weisheit, mit der Geschicklichkeit seiner Hände. Ist doch schön, ja? Und weil Gott allmächtig ist, deswegen hat der Stein vom David getroffen. Ich finde, in der Geschichte kann man doch auch so ein bisschen lernen, dass wir aktiv werden sollen, ja? Also der David musste die Schleuder nehmen. Er war sicherlich auch ein guter Schleuderer. Und der Vers in Richter 20 zeigte ja sogar, dass man so gut sein konnte, dass man auf Haaresbreite wohl treffen konnte. Aber meint ihr nicht doch, dass Gott den Stein gelenkt hat? Dass das nicht seine Genialität war? Und ich finde das so ein großes Glück, dass Gott unsere Aktivität mit seiner Weisheit koppelt. Und oft tust du etwas und du hast es nicht in der Hand, wie es ausgeht. Wir haben es nicht in der Hand. Wenn Gott nicht in seiner Weisheit die Steine lenken würde, die wir manchmal losschicken, dann weiß ich nicht, wie oft die Fensterscheiben klirren würden. Das ist doch gut so, dass es so ist. In seiner Allmacht und in der Geschicklichkeit seiner Hände. Und das durfte der Abraham erfahren. Er hat seine Allmacht erfahren, indem er als 100-Jähriger mit seiner Frau, die auch schon ziemlich alt war, dass sie ein Kind bekommen. Und diese Allmacht hat er bewundert. Und später ist er bereit, dieses Kind zu opfern auf dem Berg Moria. Und dann sagt Gott in 1. Mose 22, Vers 18 zu ihm, weil du das gemacht hast, und da kommt das erste Mal das Wort Gehorsam in der Bibel vor, und weil du meiner Stimme gehorcht hast, deswegen werde ich dich reichlich segnen. Gottes Allmacht führt am Ende dazu, dass der Abraham gesegnet wird. Also von Hiob wollen wir lernen, dass Gott unendlich weise ist und unendlich groß ist. Und weil er so genial ist und weil wir seine Fragen nicht beantworten können, haben wir Grund, ihn anzubeten. Von Abraham wollen wir lernen, dass Gott allmächtig ist und dass er keinen Begrenzungen unterliegt. Wir wollen jetzt zu Mose kommen. Mose, und da vielleicht kann ich an der Stelle noch mal was Grundsätzliches sagen. Fast alle Diener des Herrn im Alten und im Neuen Testament, bevor sie in den Dienst gerufen werden, haben eine Begegnung mit Gott. Und versteht mich bitte richtig, das ist nicht irgendwas Mystisches, so, ja, irgendwie nachts im Traum oder erscheint ein Gesicht, sondern es ist gerade das Gegenteil von Mystik, sondern wir haben den Heiligen Geist in uns. Und der Heilige Geist benutzt sein Wort, um uns Dinge aus dem Wort Gottes lebendig zu machen, dass wir es verstehen und dass wir darauf reagieren können. Und das finde ich unheimlich glücklich. Wenn ich das dann lese bei Hiob, dann lese ich das und das ist nicht irgendwas Mystisches, sondern ich weiß, ja, das Licht kann ich nicht erklären, Regentropfen kann ich nicht erklären. Gott, du bist groß. Ich bete dich an. Dass es immer noch Dinge gibt, wo ich davor stehe, wo ich keine Antwort geben kann. Und bevor Mose in den Dienst gerufen wird, hat er eine Begegnung mit Gott. In 2. Mose 3, wir wollen das lesen. Und Mose lernt hier eine Eigenschaft Gottes, die für ihn wichtig war. Vielleicht lernt er sogar zwei Dinge. In 2. Mose 3, Vers 1, da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch. Und er sah und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nahe nicht hierher, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, an dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose wird in den Dienst berufen. Wir wissen, dass er sich dann noch ein bisschen dagegen wehrt und nicht will und Angst hat und Ausreden hat. Aber Gott erscheint ihm. Das ist für mich so wichtig, dass wir nicht irgendeiner Lehre hinterherlaufen, dass wir nicht irgendwas mal gut gelernt haben, dass wir nicht eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Versammlung abgesessen haben, sondern dass wir mal vor Gott gestanden haben und dass Gott mal zu dir reden konnte. Und hier redet Gott zu Mose und er sagt, du musst verstehen, dass ich heilig bin. Zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Das bedeutet für mich ganz praktisch, ich kann mit Gott nicht spielen. Gott ist heilig. Und Gott wird nie mit mir einen Weg weitergehen, wenn ich etwas Falsches in meinem Leben dauerhaft akzeptiere. Er wird es nicht tun. Und deswegen hat er auch sehr lange gewartet bei manchen Leuten. Und er hat zu Jakob gesagt, Jakob, ich möchte gerne mit dir weitergehen. Räum bitte zu Hause auf und schmeiß die ganzen Götzen raus. 1. Mose 35. Und dann macht Jakob das. Und als Jakob das macht, dann baut er ihm einen Altar und er nennt ihn El Betel, der Gott des Hauses Gottes. Und hier lernt Mose ganz zu Anfang seines Dienstes, und das ist dann auch prägend geworden für seinen Dienst, denn er musste später merken, in 2. Mose 33, dass Gott eben nicht in der Mitte des Volkes ziehen konnte, weil sie das goldene Kalb gebaut hatten. Und er sagt, bitte bau das Zelt außerhalb auf. Dieses Prinzip, was Mose hier kennenlernt, zieht sich durch seinen ganzen Dienst. Wir müssen lernen, dass Gott heilig ist. Und vielleicht ist das eine der schwierigsten Lektionen, die wir haben. Manchmal, wir hatten das heute gesagt, dass ich so... Man kann immer so ein bisschen was machen, aber wir sind eben nicht richtig umgekehrt. Ja? Ich mache mal so ein bisschen, dann so ein bisschen. Und es ging immer ganz gut bis jetzt und da hat Gott auch geholfen. Ja, ich meine, ist das denn dein einziger Anspruch, dass du nur irgendwie heil am Ende deines Lebens ankommst? Ist doch besser, ganz umzukehren. Und Mose sagt, Gott sagt zu Mose, ich möchte, dass du verstehst, dass ich heilig bin. Und später werden wir bei Jesaja sehen, dass Jesaja das auch lernen musste. Die Engel haben gerufen, heilig, heilig, heilig. Und unsere Umgebung, die ist so gottlos und die ist so blasphemisch, dass wir Gott ständig provozieren, lächerlich machen, Witze machen. Und dann sagt Gott zu Klaus, sag mal, hast du vergessen, dass ich heilig bin? Sei doch bitte vorsichtig. Ich hatte früher schon mal so eine Schwäche, dass man so in manchen Situationskomiken so mal so einen Vers, Bibelvers gesagt hat, der dann irgendwie so witzig wirkte. Ja? Und dann sagte man, Rudolf mir, Klaus, es ist das Wort Gottes, sei vorsichtig. Es hat gesessen, das hat recht gehabt. Das kannst du nicht machen. So mit dem Wort Gottes deinen Spaß treiben. Aber er lernt noch was, der Mose. Was lernt er noch? Er sieht Gott in einem Dornbusch brennen. Und was passiert mit dem Dornbusch? Er verbrennt nicht. Und das ist für mich ein Zeichen von Gnade. Also ich weiß ganz genau, wenn ich der Dornbusch wäre, ich müsste eigentlich in den nächsten 10 Minuten abfackeln. Was ist da Brauchbares dran? Und Gott sagt, nein, ich wohne im Dornbusch, aber er verbrennt nicht. Er ist da mit seiner ganzen Heiligkeit und er hat trotzdem einen Weg gefunden, dass wir bei Gott wohnen können, ohne dass er verbrennt. Ich habe früher als Kind wirklich gedacht, also wenn ich eine Sünde begangen habe, irgendwie Marmeladenglas zerkloppt oder Mutter nicht gehört oder irgendwas, und ich habe dann am nächsten Tag Zahnschmerzen, das ist sofort die Keule. Das kommt so. Du hast irgendwas gemacht, kriegst du Zahnschmerzen. Das ist für mich sowieso der Albtraum. Aber so ist Gott überhaupt nicht. Dann wäre der Dornbusch längst verbrannt. Gott sitzt nicht da mit der Keule und du machst das und dann kriegst du Zahnschmerzen. Und dann hast du das und dann hast du Tinnitus oder irgendwas. Das ist nicht so. Wenn das so wäre, dann würden wir hier alle nicht mehr sitzen. Gott ist ja unendlich gnädig. Und trotzdem ist er heilig. Und dann sagt Mose, denk dran, bei allem, was du tust, ich bin heilig. Und der Mose hat dran gedacht. Und wie oft bei seinen Reaktionen merkt man, dass der Mose, dass ihm sehr an der Heiligkeit Gottes lag, dass er gesagt hat, du kannst doch nicht dein Volk aufgeben. Du bist doch heilig und du hast dich mit dem Volk verbunden. Und jetzt willst du das Volk vernichten und mich hier zum Nachfolger machen, das will ich überhaupt nicht. Das Dritte ist, dass wir lernen, dass Gott heilig ist. Jetzt rennt die Zeit ein bisschen davon, deswegen möchte ich doch noch wenigstens auf Jesaja und auf Josua eingehen. Und wir wollen dazu Jesaja 6 lesen. Jesaja 6, Vers 1, im Todesjahre des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Was ich hier bei Jesaja neben der Heiligkeit noch betonen möchte, ist, dass Gott einen Weg findet, dass wir trotz seiner Heiligkeit bei ihm wohnen können. Er findet einen Weg, dass unsere Ungerechtigkeit gesühnt wird. Und dass wir dann nicht mehr zitternd vor Gott stehen, sondern dass Gott mein Vater wird. Und das ist doch ein Himmel voller Glück, oder? Dass Gott einen Weg findet, dass er seine Heiligkeit vollständig behält und er sorgt für Reinigung. Er kann uns heilen und er kann dafür sorgen, dass meine Ungerechtigkeit gesühnt ist. Und wir dürfen jetzt in der Gegenwart Gottes wohnen, obwohl er so groß ist. Und ich habe den Eindruck, dass Gott genau das will. Er sagt, halte dich doch bitte in meiner Nähe auf. Du wirst immer konfrontiert werden mit meiner Größe. Das kann ich nicht verhindern. Du wirst immer wissen, dass ich Gott bin. Und trotzdem möchte ich, dass du in meiner Nähe bist. Und das hat auch einen ganz reinigenden Einfluss auf uns. Gott ist so groß und so weise und so heilig und so mächtig und trotzdem ist er unser Vater. Und ich finde, das ist ein starkes Argument, Gott zu dienen. Zu sagen, ja Gott, ich glaube an dich, aber ich habe mir bisher nicht so Gedanken gemacht, wer du eigentlich bist und wie groß du eigentlich bist. Und eigentlich, dieses blöde Wort eigentlich, und eigentlich müsste die Antwort meines Herzens sein, ich möchte dir gern dienen. Und ich habe heute Abend die Frage an dich, was soll ich tun? Und stellt euch mal vor, wir sind heute vielleicht 200 Leute hier, 200 Leute fragen heute Abend Gott, was sollen wir tun? Da klatscht Gott in die Hände, darf ich das mal so ganz platt sagen. 200 Leute arbeitsbereit melden sich und sie wollen etwas tun. Das ist doch faszinierend. Und am meisten kann er mit euch da oben anfangen, ja? Unverbraucht, noch keine Demenz in Aussicht und ihr könnt für ihn arbeiten. Eine Begegnung, die vielleicht nicht so bekannt ist, aus dem Leben Josuas. Josua Kapitel 5. Josua 5, Vers 13. Und es geschah, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann stand vor ihm und sein Schwert gezückt in seiner Hand. Und Josua ging auf ihn zu und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und er sprach, nein. Das finde ich so herrlich. Habt ihr mal über den Dialog jetzt nachgedacht, ja? Da kommt jemand und dann sagt der Josua, bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Und dann sagt er, nein. Das ist doch eine eigenartige Antwort, oder? Da muss man doch sofort stutzen. Und Josua hat auch gestutzt. Nein, sondern als der Oberste des Heeres des Herrn bin ich jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und huldigte ihm und sprach zu ihm, was soll ich tun, Herr? Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Das ist fast das Duplikat zur Apostelgeschichte 22. Da kommt einer und wir sind ja immer so, dass wir denken, da kommt einer. Und ich möchte jetzt gerne wissen, reißt du dich hinter mir ein oder hinter meinen Feinden? Aber ich denke nie daran, dass du vor mir stehen könntest. Und das war der große Irrtum von Josua. Der hat gedacht, bist du hinter mir oder bist du hinter meinen Feinden? Aber dass er sagt, nee, Josua, du hast die Kategorien verwechselt. Ich stehe vor dir. Ach so, sagt Josua. Na, dann ist es wohl besser, wenn ich mal auf die Erde falle. Wir sortieren Gott ein. Wir machen ihn zu unserem Handlanger. Bist du auch für uns? Lässt du die Sonne scheinen? Passt du auf meine Kinder auf? Verhinderst du, dass ich krank werde? Sorgst du dafür, dass ich mein Haus ganz schnell abzahlen kann? Machst du alles so, wie ich es brauche? Und Gott sagt, Klaus, musst du irgendwie verwechselt haben. Du kannst mich nicht einsortieren. Ich stehe doch vor dir. Ach, du stehst ja vor mir. Okay, dann muss ich die Frage anders stellen. Was soll ich tun? Was redet, was sagt Josua? Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Was soll ich tun? Ein Bruder hat das mal neulich bei uns in der Versammlung so abends einfach 10 Minuten gesagt. Ich habe das überhaupt nicht so mit Verstand gelesen, diesen Abschnitt, dass dass Gott hier sagt, nein. Und das zeigt mir, da habe ich immer so Angst vor, dass man völlig falsch denkt. Also wir haben so unsere Vorstellungen, wir haben alles einsortiert, wir haben alles im Griff. Und plötzlich sagt jemand, wenn wir sagen, willst du da hin, dann willst du, nein, oh. Und dann werden wir wach und merken, ja, das geht ja gar nicht, kann ja Gott gar nicht einsortieren. Wir können Gott auch nicht einsortieren, es ist nämlich andersrum, Gott sortiert uns ein. Und wir müssen uns fragen, ob wir uns in die Reihe hinter den Herrn stellen wollen und ob wir mit ihm gehen wollen. Und das musste Josua gut verstehen und er hat es sehr gut verstanden. Er hat sofort gesehen, wenn jemand sagt, nein, ich bin der Oberste. Ach, dann bin ich ja gar nicht der Oberste. Richtig, Josua. Na, dann werde ich dich mal anbeten. Sehr gut, Josua. Und vielleicht müssen wir so eine Lektion auch mal lernen. Wir sind nicht die Chefs. Wir sind ja noch nicht mal die Chefs unseres Lebens. Sondern da gibt es einen, der sagt einfach mal, nein. Dein blödes Sortierungsdenken, das kannst du jetzt mal an den Haken hängen. Ich bin der Oberste. Nach wie vor. Und wer das vergisst, der hat einfach vergessen, was Christsein bedeutet. Der lebt eine ganz schlechte Karikatur. Der lebt auch nicht ehrlich. Und das Bedrückende dabei ist, er lebt auch nicht glücklich. Denn es gibt ja für uns überhaupt nichts Besseres, als dass wir Gott erkennen, so wie er sich in seinem Wort zu erkennen gibt. Und darauf reagieren. Und wir werden desto überzeugender als Christen leben, desto mehr wir verstanden haben, wer Gott ist. Und das, was ich jetzt von den 5 Leuten gesagt habe, ist ja wirklich nur eine ganz schwache Kostprobe von dem, was Gottes Wort bietet, an Begegnungen, die Menschen hatten mit Gott. Ich habe noch an Petrus gedacht, jetzt haben wir doch noch 2 Minuten Zeit, mit dem möchte ich gerne schließen, aus Lukas 5. Auch er hat am Anfang seines Dienstes im Neuen Testament eine Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und diese Begegnung hat auch seinen Horizont ganz wesentlich erweitert. Lukas 5, Vers 4 oder Vers 3. Er aber stieg in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fisch und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, und sie kämen, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie sanken. Also ich denke mal, dass die nur ein bisschen mehr Tiefgang hatten. Ja. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Schön, ja? Genau wie Saulus. Wer bist du? Herr. Was soll ich tun? Herr. Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Herr. Das sind Menschen, die haben verstanden, das ist wahre Herrschaft. Da ist ein Herr. Und es ist für mich zu Anfang so ein bisschen schwierig gewesen zu verstehen, wieso führt denn genau diese Situation dazu, dass der Petrus komplett kapituliert und sagt, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich verstanden, dass ich ein sündiger Mensch bin. Hat er eine Sünde getan? Irgendwas ganz Schreckliches? Kann es sein, dass seine Sünde Unglaube war? Dass auch der Satz, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, schon ein bisschen Protest war? Also Herr, du kannst dich um alles kümmern, um unser Seelenheil, aber mit den Fischen, das überlass mal uns. Da kennen wir uns besser aus. Nein, sagt der Herr, bitte auf der anderen Seite Netz runterlassen. Und dann ziehen sie die Fische hoch und dann merkt Petrus, wer steht denn da eigentlich vor mir? Es ist Gott, es ist der Allmächtige. Der kann dafür sorgen, dass genau 3.464 Fische in mein Netz schwimmen. Und ich krieg's kaum noch hoch. Ich habe falsch gedacht über Gott. Und es kann sein, dass ich bis heute falsch über Gott denke. Viel zu gering über Gott denke. Und es kann sein, dass du noch gar nicht über Gott nachgedacht hast. Dann würde ich mir so sehr wünschen, dass wir heute Abend nach Hause gehen und sagen, Gott, wenn du wirklich Gott bist, wenn du wirklich allmächtig bist, wenn du wirklich ein genialer Schöpfer bist, wenn du wirklich heilig bist, wenn du wirklich gnädig bist, wenn du wirklich die Dinge komplett in deiner Hand hast, dann will ich gerne die zweite Frage stellen und damit möchte ich schließen aus Apostelgeschichte 22. Was soll ich tun, Herr? Wir wollen das nochmal lesen. Apostelgeschichte 22, Vers 7. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht und wurden voll Furcht, aber die Stimmen dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber, was soll ich tun, Herr?